Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ebenfalls willkommen.
Bevor ich sage, was das Thema ist, eine Ankündigung. Wir haben es bisher fast jedes Jahr geschafft, ein Hörertreffen zu machen in Köln im Odonien. Dieses Jahr werden wir es höchst sehr wahrscheinlich auch wieder schaffen. Odonien 2025 am 1. September 2025 im Odonien, wenn das Wetter gut genug ist. Ob das Wetter schlecht ist, bestimme ausschließlich ich und werde das dann am Morgen des 1.9. ankündigen. Außerdem wird es auch auf vrind.de noch ein Posting geben. Darunter könnt ihr dann koordinieren, wer von euch welche Speisen mitbringt für den Fall, dass euch Freibier, freie Softdrinks und freie Köfte nicht reichen. Kommst du auch?
Ich finde das Wort bejahenderweise, das ist mir jetzt neulich von einem Notar in einem Brief mitgeteilt worden.
Notare
bejahenderweise. Finde ich wirklich, das trifft hier auch zu. Also wenn das Wetter bejahend ist, also bejahenderweise, treffen wir uns im Odonien.
Dann machen wir das. Thema diesmal, also in der Sendung, ich habe schon wieder vergessen, wie man es ausspricht, Genpei-Krieg, falls es jemand googeln will.
Ja, sehr gerne. Jetzt frage ich mich mal, wann das wohl war. Ich sage es dir, aber damit du nicht irgendwie in die Irre gerätst. Wir befinden uns im Jahr des Herrn 1180, allerdings nicht etwa auf europäischem Boden, sondern auf asiatischem, genauer gesagt auf japanischem Boden. Denn in dieser Zeit wurde das Land heimgesucht von einer Art Bürgerkrieg zwischen zwei verfeindeten Großclans, die sozusagen um das Erbe einer großen Dynastie kämpfen. Das war die Heian-Zeit. Die ging nämlich mit diesem Krieg zu Ende. Das war in der japanischen Geschichte, ist das so die klassische Zeit Japans. Und mit diesem Ende des Krieges war nicht nur diese Heian-Epoche vorbei.
Wenn du die klassische Zeit Japans sagst, meinst du sowas wie bei uns die Renaissance? Genau. Oder
es gibt ja auch bei uns eine klassische Zeit.
Ach so, die
Klassik. Okay. Also wo du einfach sagst, das ist sozusagen eine Hochblüte gewesen, wo viele Kulturdinge geschaffen wurden und wo man davon spricht, dass das die klassische Zeit der japanischen Geschichte gewesen sei. Und am Ende dieses Genpei-Krieges, über den wir heute reden wollen, ist diese Epoche zu Ende, der Heians, und es beginnt die Epoche der Shogune.
Aha.
Und diese Shogune sind Anführer des Kriegeradels der Samurai. Und damit sind zwei Kampfbegriffe gefallen, die bei vielen Leuten vermutlich jedenfalls sehr viel Interesse auslösen. Ich komme da gleich noch drauf zurück, aber ich würde erstmal gerne sagen, diese Clans, das ist wirklich interessant, weil ich habe auch nicht gewusst, woher kommt das eigentlich alles? Woher kommen die Samurai? Woher kommen diese ganzen Begrifflichkeiten, die wir da sowieso nicht kennen und weil die für uns so sehr fremd klingen und auch schwer auszusprechen sind zum Teil? Also der Bürgerkrieg, von dem ich gerade gesprochen habe, in diesem Genpei-Krieg, der war einerseits, wird er getragen vom Minamoto-Clan, das kann man sich noch gut vorstellen, und vom Taira-Clan. Diese beiden Clans, das sind traditionelle alte Clans, die eine lange Geschichte haben und die auf einen bestimmten jeweiligen Kaiser zurückging. Fangen wir mal mit den Minamotos an. Der Adelstitel für diesen Clan und für alle anderen im Übrigen auch, wurde vom japanischen Kaiser an Familienmitglieder verliehen, die der japanische Kaiser in seiner Allmacht und Selbstherrlichkeit von der Thronfolge ausgeschlossen hat. Und diese von der Thronfolge ausgeschlossenen Familienmitglieder, die wurden sozusagen in den Adel runterdegradiert. Das heißt, die Angehörigen eines Clans, zum Beispiel der Minamotos, das waren Mitglieder der kaiserlichen Familie, aber von den Ämtern am Kaiserhof ausgeschlossen.
Aber das ist ja trotzdem eine ganz gute Planungssicherheit, wenn der Kaiser sagt, so, du wirst hier garantiert nicht Kaiser werden, aber dieses Land da drüben und die Menschen auf diesem Land, die darfst du ausbeuten, wie es
dir geht. Ja, es hat, da wollte ich auch nachher noch drauf kommen, aber du nimmst es mir schon vorweg, es hat tatsächlich so gewisse feudalistische Züge.
Ja, und ja, das ist auch sicherlich einer der Gründe.
Genau, sicherlich einer der Gründe, warum es dann auch krachte. Jedenfalls kommt der Name Minamoto aus dem Jahr 814.
Altes
Dieser
Geschlecht.
Name Minamoto wurde 814 von Kaiser Saga an seinen siebten Sohn verliehen. Und die Praxis, solche Namen an Söhne, die von der Thronfolge und von Kaiser, von Hofämtern ausgeschlossen sind, zu verleihen, die endet auch mit diesem Genpei-Krieg. Also das ist schon ein gewaltiger Einschnitt in die japanische Geschichte, die ja bis zum heutigen Tage für uns manchmal so ein bisschen sehr traditionell ist. Auf der einen Seite ist Japan ein unglaublich modernes Land und schnell und technisch und KI und was du alles willst. Auf der anderen Seite aber haben die so einen Kaiser, der irgendwie aus der Zeit gefallen
erscheint. Voll.
Ja, und das ist so ein gewisser Gegensatz, der kommt eben auch aus dieser uralten Tradition. Das war der eine Clan, der Minamoto. Nun kommt der Taira-Clan. Auch der war einer der wichtigsten Clans Japans. Und dieser Clan war in vier Gruppen unterteilt, die alle von unterschiedlichen Kaisern abstammen. Das heißt, es kann jetzt auch noch sein, dass die Tairas 1, 2, 3, 4 sozusagen Stammväter haben. Also Kaiser, die ihnen diesen Namen gegeben haben. Aber im Gegensatz zu den Minamotos war es dem Taira-Clan gelungen, zu einer bestimmten Zeit, nämlich kurz bevor dieser Krieg ausbricht, einen sehr jungen Kaiser namens Antoku, ich sag mal vorsichtig, zu beeinflussen, eher an die Kandare zu nehmen. Dieser Antoku war der 81. Tenno Japans und er regierte von 1180 bis 85.
Tenno ist der Kaiser, ne?
Das ist der Kaiser. Okay. Der heißt ja immer noch Tenno. Und jetzt kommt es. Dieser Typ war 6 Jahre alt.
Mhm. So. Das ist heißt, ein bisschen wie heißt der nochmal hier, der
Puji.
Nee, der in Tibet, wie heißt der nochmal? Der Dalai Lama, das ist doch auch so. Immer der Tenzing ist erst 3. Scheißegal, der kommt am Thron jetzt.
Ja, ich hab sehr oft bei der Recherche an Puji, der letzte Kaiser von China, gedacht. Ja, der war ja auch so klein und so ein Knäbchen. Der war, glaube ich, auch 6 oder so, als er da intronisiert wurde und der ja dann in diese Umerziehungsmühle reingeraten ist. Aber das ist es natürlich nicht, sondern der wurde einfach bestimmt, du bist jetzt Kaiser, dann bist du halt mit 6 Jahren Kaiser. Und der wurde also kontrolliert sozusagen von diesen Kairas. Und deswegen, und das ist ja auch nachvollziehbar, war sozusagen zwischen diesen Clans eine unglaubliche Rivalität. So, und diese Rivalität, die fußte auf eine interne Streitigkeit unter diesen vielen adligen Familien, die eben von den Kaiserämtern ausgeschlossen waren, die aber vom Kaiser abstammten in ihrer Stammlinie. Ja, also wenn du deine zurückverfolgen könntest, würdest du möglicherweise, keine Ahnung, auf Kaiser Leo den VII. Zurückgehen. Wenn es den je gegeben hat.
Ach so, das ist gar nicht sicher. Dann behaupte ich das jetzt einfach immer für. Also ich kann meinen Stammbaum in direkter Linie auf Kaiser Leo den VII. Zurückführen.
Genau. Und dann könntest du ja sagen, du bist eigentlich ein Kaiserenkel. Mhm. Ja, das ist bei denen alle sozusagen gesichert, bei dir nicht. So, und dann versuchten die natürlich Einfluss zu gewinnen, aber sie mussten am Hof, wo sie nichts zu sagen hatten, mit so Hofadligen, so Hofschranzen, Hofaristokraten kämpfen, die natürlich
ihre, oder richtig kämpfen.
Nein, sie mussten sich sozusagen gegen sie stellen, weil die natürlich ihren Einfluss und ihre Position und ihr Geld, was sie dafür bekamen, natürlich verteidigt haben. Mhm. Und die lagen so alle in so einem Dauerclinch und sie rangen alle um die Macht am Hofe. So. Und damit ist sozusagen die Basis gelegt, warum, ausgelöst durch diesen Einfluss auf diesen jungen Kaiser, der im Übrigen schon mit 2 Jahren auf den Thron kam, dann 4 Jahre regierte und mit 6 dann eben nicht mehr, wurden dann sozusagen Clan-Rivalitäten ausgetragen. Und mit dem Ende dieses Krieges, auf den ich jetzt im Einzelnen gar nicht eingehe, weil das ist auch zu detailliert und das ist auch ehrlich gesagt egal, endet die Heian-Zeit. Das heißt, diese große klassische Dynastie der japanischen Geschichte ist mit dem Ende dieses Krieges raus. Ja, haben verloren, weg, weg, weg. Und stattdessen kommen, wie ich eben schon sagte, die Samurai bzw. die Shogune. Und die Shogune sind ja im Grunde genommen nur die Chefs sozusagen der Samurai. Und die Samurai, wenn man das genau wörtlich übersetzt, sind Diener. Mhm. Also sie sind zwar auch natürlich Kämpfer und Soldaten und was weiß ich nicht alles, aber sie sind in erster Linie Diener für ihren Kaiser oder für ihren Herren oder für eine größere Idee. So, und diese Samurai, die kann man bis zur Mitte des 7. Jahrhunderts zurückverfolgen, also zur gleichen Zeit, wo wir da eben schon die Minamotos und die Tairas verortet haben. Mhm. Und mit im Zuge einer Landreform, die in den nächsten Jahren dann durchgeführt wurden, gab es ein Steuersystem für ganz Japan. Und genauso wie in Europa konnte man sich der Steuer entziehen, also legal entziehen, dadurch, dass man sein Land wegpachtete. Also einfach sagte, okay, ich zahle keine Steuern, dafür kriegt mein Nächsthöherer dieses Land. Mhm. Und ich verdinge mich auf diesem Land, besitze es aber nicht mehr. Und derjenige, der dann da drüber ist, der hat auf einmal sehr viel Land und wird sowas wie ein Großgrundbesitzer. Und mit diesem Herausprägen von Großgrundbesitzern und Leuten, die Frondienste abfordern und dafür an die nächsthöhere Stelle Militärdienste abgeben, sind wir im Grunde genommen bei einem ähnlichen System wie dem Lehnswesen und dem Feudalismus, von dem ja unser Freund Karl Marx gesagt hat, dass es die Vorstufe des Kapitalismus und des Imperialismus ist. So, das heißt, das sind auf einmal ganz mächtige Leute gewesen, die sich, ich sag mal, breit gemacht haben und die immer mehr Macht bekommen haben und die so ähnlich wie die Ritter in Europa ja auch Rechte für sich eingefordert haben und einen eigenen Standesdünkel entworfen haben und die eben eine eigene Clique sozusagen gebildet haben, die im Land immer mächtiger wurde und die immer stärker wurde. Sie wurden auch immer reicher und sie hatten eine gesellschaftliche Position, die natürlich ihren Clans, aus denen sie entstammten, förderlich war. Also waren es letztendlich kriegerische Adelsfamilien, von denen eine eben diese Samurai sind. Und das Besondere bei den Samurai ist, dass sie als Wache am Kaiserpalast fungiert haben. Das war jetzt kein Hofamt. Sie konnten auch nicht selbst Kaiser werden, aber sie waren die kaiserliche Wache sozusagen. Also die Schweizer Garde im Licht.
Ja. Schweizer Garde mit richtigen Waffen. Obwohl die Schweizer Garde ist, die sind richtig heftig bewaffnet, ne?
Naja, also das sieht ein bisschen mittelalterlich aus, aber ist egal, vielleicht haben sie auch richtige Waffen. Jedenfalls, so, und jetzt ist die Frage, ich habe mich immer gefragt, was ist denn eigentlich das Besondere an diesen Leuten? Und die kommen ja auch in den Filmen und da haben wir ja viele von gesehen, also Samurai oder The Last Samurai oder Shogun, diese Fernsehserie, die hat 18 Emmys abkassiert, ja, für beste Dramaserie, beste Hauptdarsteller und so weiter. Mit Abstand beste Serie aller Zeiten bei der Emmy-Verleihung. Und bei den Golden Globes in diesem Jahr haben sie auch nochmal 4 Dinger abgeräumt. Also das ist wirklich außerordentlich beeindruckend. Das kann nicht nur an der Klopperei liegen, die du da siehst, sondern auch an einer Diskussion oder an einem Transport von Werten, die diese Samurai verinnerlicht haben. Und ich sag mal, so ein paar habe ich mir aufgeschrieben. Unbedingte Loyalität und Pflichtbewusstsein gegenüber dem Kaiser. Mhm. Also es gab nichts anderes als diese Person. Die wurde geschützt und zu der war man loyal. Und da gab es unbedingten und nicht hinterfragten Gehorsam. Wenn man jetzt, ich habe dann immer versucht, das auf uns so zurückzutransportieren und bin dann sehr schnell bei den Preußen gelandet, wo man einfach sagte, ja, das war bei denen auch so.
Also diese preußischen Offiziere und sowas, oder?
Ja. So, ja. Also ich meine jetzt nicht die Lafontaine'schen Helmut Schmidt unterstellten KZ-Mentalitätswerte, sondern
Sekundärtugenden, genau.
Genau, sondern deswegen auch Sekundärtugenden. Jedenfalls, sondern diejenigen Werte, die heute, ich sag mal, ein gutes Preußentum verkörpert oder wo viele Leute sagen, das ist eigentlich im Grunde genommen gut und das fehlt uns heute, also Loyalität und Pflichtbewusstsein zum Beispiel. Mhm. Bei den Samurai besonders hinzugekommen ist Mut und Entschlossenheit. Das ist ja auch das, was uns sozusagen in diesen kämpferischen Szenen so ins Auge fällt. Also das sagt die Überlieferung, dass dem so gewesen sei, dass sie
das
so mutig und entschlossen
sind. Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, weil das ist ja doch so ein Motiv, das sich durch alle Erzählungen, durch alle Filme und sonst wie zieht, dass, ne, also unbedingte Treue dem Fürsten gegenüber. Und wenn der Fürst verstorben ist, dann ist der Samurai ist dann praktisch heimatlos und ja, diese ganzen Geschichten. Wie viel ist denn da also dran überhaupt?
Das wird überliefert. Also es gibt ja natürlich auch im japanischen oder im asiatischen Raum sowieso auch Geschichtsschreiber und Anekdoten überliefert. Und genauso wie bei uns. Und wir müssen das glauben oder wir können es auch lassen. Ich sage immer, mein schönstes Beispiel ist Tacitus. Alles, was wir über die Germanen wissen, kommt von Tacitus. Ob der uns jetzt belogen hat von vorne bis hinten, das wissen wir gar nicht. Ja, man kann da so Plausibilitätserklärungen abziehen und sagen, naja gut, also die waren wirklich alle langhaarig und groß und blond und 2 Meter und wogen alle 200 Kilo. Mag schon sein, aber kann auch falsch sein.
Sahen alle aus wie Gérard Depardieu, die Germanen. Ja.
Genau. So, dann wird ihnen Höflichkeit, Respekt und sehr kultivierte Manieren unterstellt. Also im Grunde genommen das Gegenteil von dem, was man eben sozusagen ihnen unterstellt. Also im Grunde genommen die perfekte Mischung. Ja. Mhm. Dann Integrität und Selbstbeherrschung. Und deswegen gibt es heute Management-Seminare oder Seminare für Managerinnen und Manager, in denen genau diese Samurai-Werte, ich sag mal, weitergegeben werden, weil Integrität und Selbstbeherrschung ist auch heute noch, so wird es jedenfalls gesagt, ich war nie einer, deswegen kann ich es nicht beurteilen, Managerqualität, die du brauchst, um ein großes Unternehmen zu führen oder auch ein kleines Unternehmen. Und dann natürlich Und das ist das, was natürlich auch in diesem Film sehr hervortritt, ist die Ehre und die Bereitschaft zur Selbstaufopferung.
Ja.
So. Und wenn ich mir das alles so anhöre und anschaue, dann finde ich das einerseits extrem unmodern.
Ja.
Es ist unmodern. Aber auf der anderen Seite ist es auch wieder attraktiv. Also jetzt nicht für mich persönlich.
Ich wollte gerade sagen, dass vielleicht ist es auch nur attraktiv, weil es eben, was du mit diesen Managern eben sagtest, diese ja im Grunde Legende gibt, wie ein Manager zu sein hat.
Genau.
Ich würde das erstmal einfach bestreiten.
Ja, kannst du machen.
Man könnte das bestimmt auch mal, das ließe sich sicherlich auch wissenschaftlich überprüfen, ob diese,
das weiß ich nicht,
diese weil Tugenden dann auch automatisch dazu führen, dass das Unternehmen besser geführt wird.
Ach so, ja, das ich denke mir manchmal
halt gerne.
Ja, aber ich denke mir manchmal schon, also wenn du dir mal so überlegst, die Deutsche Bank verdient 8 Milliarden in einem Jahr und schmeißt am gleichen Tag 6.000 Leute raus, weil sie nicht genug verdienen, dann muss ich schon sagen, da wäre einfach mal ein anderes Management ganz gut und das würde möglicherweise auch Selbstbeherrschung zuhören, wenn man da nicht so einen dicken Griff in die Kasse machen würde.
Ja, Selbstbeherrschung immer nur nach oben, nicht nach unten.
Ja, ja, genau. Also ich sag mal, als ich das dann fertig hatte und wir das im Grunde genommen alles im Kasten hatten, habe ich gesagt, ja, ich kann mit diesen Werten was anfangen. Mhm. Also ich kann da eine Interpretation für mich persönlich zu liefern. Ich sehe das auch in Teilen wirklich auch für mich als gut an. Aber es ist trotzdem irgendwie aus der Zeit gefallen und hat nichts mehr mit KI zu tun und nichts mit Smartphones und ähnlichen Dingen. Es müsste sehr übersetzt werden sozusagen in eine heutige Zeit und das habe ich jetzt so nicht gefunden. Das ist immer noch das Beharren sozusagen auf den alten Dingen und das ist ja aber gerade auch die Attraktivität dieser Filme. Das habe ich mich wirklich gefragt, warum ist The Last Samurai, obwohl da Detailfehler drin sind mit Tom Cruise, so erfolgreich? Warum?
Naja, das ist doch die Sehnsucht nach früher, nach klareren, einfacheren Zeiten. Und in diesen Filmen kommt ja dann nie vor, was machen denn eigentlich die Leute, die das Essen produzieren? Was machen die Leute, die Scheiße wegtransportieren? Und wie haben die eigentlich ohne Penicillin überlebt? Ich glaube, das ist so einfach so eine Sehnsucht. Ne? Das ist genau der Quatsch, den unsere extreme Rechte ja auch erzählt und dann irgendwelche alten germanischen, was weiß ich was, beschwören oder so. Warum sollte das da nicht anders, nicht genau
sein? Ja, aber wenn du das mal wegnimmst und auf die Metaebene gehst, was steckt dahinter sozusagen? Warum machen die das so? Das ist ja etwas, was der Zuschauer oder Zuhörer auch erkennt und auch von dem er sich auch angesprochen fühlt. Und das ist eben nicht einfach, wer macht die Scheiße weg, sondern warum machen die das eigentlich? Warum sind die so? Was ist das? Was steckt dahinter? Weil das ist ja schon, das war ja eine ganze Serie. Shogun war ja eine richtige TV-Serie mit, ich weiß nicht, wie viel Folgen. Und das ist, finde ich jedenfalls, es muss irgendwas in diese Richtung sein, weil alleine nur das Haue und sonst die Geschrei, das kann es ja nicht sein. Dann würden ja auch alle Viking-Filme unentwegt Emmys abräumen. Da wird auch noch gekloppt und schlecht gekleidete Männer laufen mit falschen Frisuren durch den Bildschirm und vergewaltigen Frauen.
Bärtige mit Hörnerhelmen, die kennen wir ja hier in Europa. Aber das ist ja sowohl, das ist so eine Exotisierung, die da stattfindet dann für uns und eben einfachere Zeiten, klare Zeiten, viel Orientierung halt auch. Ne? Also weil diese Legende über den Samurai, das ist ja genau das, wonach letztendlich alle Menschen suchen. Vor allen Dingen die Probleme mit der Ambiguitätstoleranz haben.
Ja, aber das mit der Orientierung ist das richtige Stichwort. Wonach orientierst du dich? Was suchst du eigentlich? Und ich glaube eben, das ist aber nicht bewiesen, das ist nur meine Vermutung. Ich glaube eben, dass Leute in diesen Zeiten, in denen wir jetzt sind, also Ambiguität ist ein gutes Stichwort, aber auch völlige Verzweiflung, weil du siehst da jeden Tag, wie die Leute sich abschlachten und denkst, irgendwann sind die auch hier und schlachten uns ab oder wir schlachten irgendwen anders ab. Also das ist ja alles völlig idiotisch im Moment und das ja schon seit Jahren. Und da suchen die Leute eben nach Orientierung, nach Ordnung, nach Prinzipien und da könnten sie möglicherweise eben darauf stoßen. Das ist aber wirklich jetzt echt eine Vermutung und da kann ich nur sagen, da müsste sich dann jeder selbst einen Kopf drum machen, aber ich finde das schon sehr interessant.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Ja.
Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 23.06.2025 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.